Nee.
Aha.
Und das kann ich ruhig machen.
Ja, 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 natürlich. Also wir sehen das ja ganz gerne. Ich, also
muss dem sowieso noch schreiben. Das ist ein netter junger Mann, war das, ja?
Ja.
Und der fragte, solcher denn so? Ja. Der müsste die nämlich anders symbolisieren. Nicht?
Ja, 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 ja. Naja, du, bei den zwei geht's.
Resonanz, die heißt so, F, so und so.
Hm? Ach so, und die das hat Spielen 2, kann das sein?
Bitte?
Hat die Spielen 2?
Ich glaube ja.
Aha,
ich glaube ja, ich habe das nicht so jetzt im Kopf.
Ja.
Aber wenn Sie die Schrift haben, da habe ich es, glaube ich, angeführt.
Also, ja, muss man
nicht nachgucken. Ich habe die Masse theoretisch auch hier rechnet.
Ja,
nicht?
Ja.
Da ist aber der Spiel nicht angegeben, weil doch das... Diese Bosonen,
nicht? Ja, 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 die hadronische Materie, ich glaube, Neutronen und Protonen gehören dazu, nicht?
Ja. Dann wäre das aber das Einzige, denn unter Hadronen versteht man stark wechselwirkende Teilchen. Das sind, Pi-Mesonen zum Beispiel, sind Hadronen.
Mhm.
Ich meine aber, nach meiner Auffassung, müssten K- und Eta-Mesonen auch so ein Hadronen
sein. Ach so, ja, also, da finde ich wieder die Definition nicht so recht.
Denn mir scheint es überhaupt ganz typisch zu sein, dass zum Beispiel Spinore gar nicht als Wechselwirkungsfelder in Frage kommen im Nukleonenfeld, sondern nur diese Bosonen.
Ja.
Nicht? Und davon im Wesentlichen beim Nukleonwechselwirkung nur das Pi-Meson aufgrund des Baues der externen Zone von Protonen und Neutronen.
Ja.
Ich erkläre Ihnen mal.
Ja, ja.
Bloß, man darf da nicht den Fehler machen und glauben, dass hier wirklich Pi-Mesonen ausgetauscht werden. Die sind in Wahrheit gar nicht drin.
Ja.
Nicht? Nur es muss einen Wirkungsquerschnitt für Proton und Neutron geben, der in etwa der Wellenlänge des Pi-Mesons entspricht, wegen der Besetzung dieser externen Konfigurationszone, die nämlich genau dieselbe Besetzung hat wie die Zentralzone des Pi-Mesons. Daran liegt das. Nicht? Nur das Interessante ist jetzt, und das ist sehr schwer zu lösen, dass diese Besetzung ausgetauscht wird, nämlich beim Neutron haben sie praktisch die Besetzung als Überschuss, beim Proton als Manko. Und nun geht das immer hin und her, das heißt, theoretisch müssten sich jetzt im Kern dauernd Proton und Neutron ihre Rolle austauschen.
Ja.
Und nun läuft das im Kreis immer rum. Ja?
Ja, ja.
Und das ist das Eier, das ist natürlich schwierig zu fassen. Also da einen vernünftigen Formalismus zu finden, das wird gar nicht so einfach sein.
Ja, also, was sagt man da? F-Dominanz der hadronischen Gravitation wird das genannt, hier in Anführungsstrichen. Der reine F-Meson-Teil der Lagrange-Funktion wird konstruiert von F-Menü in derselben Weise wie die Einsteinsche Lagrange für das G-Feld für G-Menü, während der gemischte Term erhalten wird durch eine, in Anführungsstrichen, Kovariantisierung des Massenterms, der gewöhnlichen, des ebenen Pauli-Fierce-Theorie für Spin-2-Felder. Die Theorie ist daher allgemein kovariant.
Nur das Spin-2-Feld, das kommt ja nur in seltensten Fällen wirklich vor.
Ja.
Das haben wir doch lediglich bei einigen kurzlebigen Resonanzen. Und zwar immer dann, wenn der zugehörige tiefste Zustand einen wenn der als Vektor oder Tensor Meson aufzufassen ist.
Ja, ja.
Also eigentlich nur bei Bosonen.
Ja, ja.
Und bei Spinoren ist da geht das nämlich halbzahlig weiter.
Ja. Kürzlich haben Lorenz und Toton, kürzlich waren die in der Lage, gut bekannte Arnowitz-Deser-Meissner kanonische Formalismus der allgemeinen Relativität. Kürzlich waren die in der Lage, durch die ADM, also Arnowitz-Deser-Meissner, kanonische Formalismus der allgemeinen Relativität, zu zeigen, dass die FG-Gleichungen konsistent sind, in dem Sinne, dass die Zahl der Beschränkungsgleichungen ausreicht, die allgemeine Kovarianz zu sichern. Es wurde auch ausgedrückt, dass die volle nichtlineare FG-Theorie, vollständige FG-Theorie, dass es nicht möglich ist, die Gleichung zu diagonalisieren in ein rein masseloses Spin-2-Feld und ein massives Feld von Spin-2 in allgemein kovarianter Weise.
Also ein masseloses Spin-2-Feld, jetzt bezieht sich auf den Begriff Ruhemasse.
Ja, masseloses
symmetrisches Feld. Das wird ruhemasselos heißen.
Ja.
Denn masselos, da ist überhaupt keine Feldmasse da, das ist auch eigentlich gar nicht drin.
Ja.
Mhm. Denn dann wäre nämlich gar nichts da. Mhm.
Wenn man
die das eigentlich verkoppelt.
Ja.
Wie ist das formal gemacht worden?
Ja, also da jetzt wollte ich sagen, also die haben hier nun jetzt.
Der hat wahrscheinlich diese Sachen schon geschrieben, bezieht sich bloß.
Ja, der bezieht sich bloß darauf und jetzt will ich Ihnen noch eine andere Arbeit vorlesen, wo sich auch darauf bezogen wird. Da wird noch ein bisschen näher drauf eingegangen. Aber ich sage eben, ich habe diese Originalarbeit noch nicht bekommen. Aber das müsste ich Ihnen auch mal kopieren und schicken. Also jetzt macht er da nun hier seine exakten Lösung da, dieser Gleichung. Vielleicht lese ich erstmal das andere und dann können wir das hier wieder drauf zurückkommen.
Ja, machen wir das
oder machen wir das mal durch, ja gut.
Wiederum auffassen.
Ja.
Sie können es auch als allgemeine Korrelation auffassen,
ja, ja.
Die hier erscheint und sich natürlich unter Umständen klein genug als Störung bemerkbar. Mhm. Aber dadurch kommt die Vieldeutigkeit rein. Man schafft auf diese Weise, ich sehe schon, dass der hat genau dieselbe Schwierigkeit. Ja? Er schafft hier so ein Rahmenwerk, das aber nicht ausgefüllt ist vorerst. Und hinterher muss man erst, auch da muss man jetzt sich an die Empirie halten, was ist in der Natur nun eigentlich tatsächlich verwirklicht. Und da hat er nämlich genau dieselben Schwierigkeiten.
Ach so, Sie haben das dann auch so gemacht?
So ähnlich, ja.
Naja.
Ja. Wie gesagt, ich nenne das bloß anders.
Ja. Ja.
Das ist nämlich dann ein Tensor, der entsteht.
Ja.
Ich nenne ihn den Korrelationstensor und der steht unfreundlicherweise dann immer vor den drei Indizes-Symbolen. Und der ist nun außerordentlich vieldeutig.
Ja.
Das heißt, Sie können zwar einen Formalismus machen, in dem alles drin ist.
Ja.
Ja? Mhm. Weil ja hier die ganzen Korrelationsmöglichkeiten oder Wechselwirkungsmöglichkeiten schon von vornherein enthalten.
Ja, ja.
Sie müssen jetzt bloß die richtige aussuchen, dann kriegen Sie alles raus.
Ja, ja.
Ja? Aber das ist die Schwierigkeit dabei, das kenne ich. Also bloß bei mir ist die Sache insofern noch wesentlich schwieriger geworden, weil ich nämlich nicht einfach eine bimetrische Theorie gemacht habe, sondern das ergaben sich hier mehrere Struktureinheiten, die nun ihrerseits, wir sind Tensoren, die nun wieder ihrerseits eine quadratische Übermatrix aus lauter Fundamentaltensoren liefern.
Ach.
Nicht? Und die treten jetzt in Wechselbeziehungen, Korrelation. Und dann wird natürlich, im Prinzip läuft das auf etwas ähnliches drauf, bloß der Formalismus ist natürlich etwas anders.
Ja.
Aber das Prinzip, dass hier nämlich die Korrelation oder bei ihm so Minkowski-Tensor plus Verstörung, da fängt die Sache nämlich dann an vieldeutig zu werden.
Ja.
Ich bin gespannt, wie er sich da rausfindet.
Ja. Also,
sagen Sie mir diese Formel doch bitte nochmal.
Ja, also die Moment. Erste metrische Tensor. F-Menü gleich Eta-Menü plus Kappa-F groß F-Menü kontravariant.
In dieser Form so ähnlich,
ja.
Aber das zieht sich nachher, dieses Prinzip, das zieht sich nachher durch alles durch.
Aha, ja? Ja, wieso sagen Sie, für die Fundamentaltensoren haben Sie es ähnlich? Das haben Sie dann, naja.
Ja, weil man hier, wenn Sie verschiedene metrische Fundamentaltensoren haben, hier zum Beispiel G-Menü, nicht? Dann können Sie zwar G-Menü und G-Kontramenü multiplizieren, können dann kommen zum Konika-Element.
Ja.
Bei F-Menü und F-Kontramenü auch. Aber bei G-Menü, F-Kontramenü,
da
fängt die Sache an. Das ist eine rein, das ist kein Konika-Element.
Ja.
Und hier wird, das muss man berücksichtigen, hier haben Sie einen allgemeinen vom Kronecker-Element verschiedenen Korrelationstensor.
Ja.
Nicht? Mhm. Und der ist eben außerordentlich vieldeutig. Mhm. Wie der nun beschaffen ist, hängt ganz davon ab, was da nun eigentlich in einer internen Korrelation liegt.
Ja.
Also ich habe es dann so gehandhabt, ich habe das alles einfach erst offen gelassen und habe erstmal weitergearbeitet nicht? Und habe das einfach immer so mitlaufen lassen. Nicht? Das kann man nämlich ganz gut machen. Dann bewahren Sie die größtmögliche Allgemeingültigkeit und können es nachträglich der Realität anpassen. Und dann kriegen Sie natürlich in der Lösung nachher exakte, so eine ganz saubere Lösungsformeln.
Also dann ist es doch aber in dem Fall, wenn man das Kronecker-Symbol nicht bekommt durch die Produkte,
dann
haben Sie doch eigentlich keine Kovarianz mehr.
Nein, das ist keine wirkliche Kovarianz mehr. Sie können nämlich jetzt nicht einfach mehr die Indizes
ausrechnen. Ja.
Es sei denn, Sie setzen dafür jedes Mal den Korrelationstensor. Und da nun der Korrelationstensor wiederum davon abhängt, wie oft Sie den Prozess machen, wird die Sache außerordentlich viel deutlich.
Ja.
Und wie gesagt, hier sollte man zunächst überhaupt, wenn der nämlich jetzt versucht, darauf rumzureiten, dann fährt er sich so fürchterlich fest, dann kommt er keinen Schritt mehr vor und zurück. Das muss er offen lassen.
Mhm.
Ja. Und als unbekannte Größe mitlaufen lassen.
Mhm.
Nämlich als die Größe interner Korrelationen oder als Größe von Wechselwirkung.
Mhm.
Denn wenn Sie jetzt das ganze Ding haben,
dann
erscheint ja wieder, wenn Sie die eine Struktur mit der anderen in Wechselwirkung setzen, dann erscheint derselbe nicht kovariante Mist ja wieder.
Ja, ja.
Nicht? Und zwar in einer potenzierten Form.
Ja, ja.
Und deswegen sagte ich auch gestern, wir kommen nach meiner Auffassung mit diesen Formalismen nicht wirklich an die Wechselwirkung ran, wenn wir nicht einfach die Anleihe in der Empirie machen. Aber das heißt ja, die ganze Sache auf den Kopf stellen.
Ja.
Wir wollen ja erst die Theorie und hinterher sehen, ob sie mit der Empirie übereinstimmt.
Ja.
Und das lässt sich hier gar nicht so ohne weiteres machen.
Naja,
das...
Also,
aber ich sehe das schon, wo das da rausläuft.
Ja, also und einsetzen in die Gleichung 2, also das waren also die Summe aus...
Das andere auch, obwohl völlig überflüssig ist, aber das muss dann, das sieht jetzt schöner aus.
Ja,
das ist ja genauso.
Ja, also das waren eben diese beiden Sachen und jetzt kommt der Wechselwirkungsterm noch, plus Kappa F minus 2, hoch minus 2 mal groß M Quadrat Viertel mal Klammer auf.
Richtig,
Kappa F mal groß F Alpha Beta Kontravariant minus Kappa G mal klein H Alpha Beta Kontravariant mal Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Kappa F, F.
Erinnert so ein bisschen an die Schrödinger Gleichung,
nicht? Ja, nicht? Also im Zusatz zu 9, F Menü Schlange muss die Gleichung befriedigen, F Menü Schlange Kontravariant, abgeleitet Kovariant nach Nü gleich 0 und F Schlange gleich 0. Eine Ebene...
Diese Metrik hätte bei mir ein negatives Vorzeichen. Ja.
Aha.
Die Quadrate der Raumdifferenziale, die sind da alle positiv bei mir und die imaginäre Zeit, es wird negativ im Quadrat.
Ja, das kann man ja vereinbaren.
Ja. Okay. Nee, das mache ich immer grundsätzlich anders.
Ja, ich lese es auch selten so.
Das hat er gesagt.
Ja.
Er denkt voll, mach nur, wirst du schon sehen.
Ja,
ja.
ja. Also jetzt bleiben wir gleich bei dieser Theorie, ja, auch Gravitationsladung, F-Gravitation und Hadronenmassen. Von
Was heißt hier Gravitationsladung?
Ja, er wird es ja erklären. Das kommt ja gleich. Es kommt noch, was er hier mit Gravitationsladung erklärt. Dafür bringt er auch neue Symbole. Und zwar ist der Artikel geschrieben von Sivaram, klingt so indisch, Sivaram,
ja,
und Sinha, Sinha, nicht? Naja, ist in indische Institut of, Indian Institute of Science in Bangalore. Ja, und zwar 23. Februar 1974 eingetroffen, ist also relativ neu und gedruckt in Pramjana, weiß ich nicht, was das für eine Zeitschrift ist, Volume 2, Nummer 5, 1974 in Indien.
Mal überlegen, wie viel das tatsächlich ist. Die bei 10 und minus 24 Gramm.
Ja.
Das ist eine unheimlich schwere Partikel da.
Naja, ein Proton, nicht? Ja.
Ja, das hat doch mal so. Das wirklich so. 10 hoch? Nee. Moment. Proton ist leichter. Rechnen wir es doch mal um. Rechnen wir es mal im Vielfachen von 10 hoch minus 31 aus. Ja. Das wäre also 10 hoch 7. Ja, das sind ungefähr 10 hoch 4 Protonenmassen.
Moment mal, ja, das ja, hat hier
dann gleich auch angegeben. Jetzt frage ich mich, wie kommt der auf diese blödsinnig hohen Massen?
Na,
ich meine, tatsächlich gibt es sowas ja wahrscheinlich doch gar nicht.
Nein, 1,6 mal 10 hoch minus 24 Gramm, das ist die Protonenmasse. Und er hat da 2,2 mal 10 hoch minus 24 Gramm Protonenmasse. Das ist schon die Protonenmasse.
Ach,
doch,
Minus 10 und minus 27
Gramm ins Schwimmen gekommen.
Ach so, Kilogramm, ja, das kann man natürlich verwechseln, ja.
Ja, ja, jetzt bin ich ins Schwimmen gekommen. Ja. Also 10 auf minus 27,
27 Kilogramm.
Ja, das ist Elektronenmasse.
Ja, da bin ich ins Schwimmen gekommen.
Trick vor.
Ja, ja,
das
ja.
Das ist ein Trick, nicht?
Ja, ist ja auch.
Na. Das ist einfach ein Trick, denn wie will der jetzt, wenn er auf diese Weise Mesoden und Baryoden erklärt, wie will der jetzt die Zerfallsreihen eigentlich verstehen?
Das ist
ja regelrechte Stufendevolution,
ja,
die über das ganze Spektrum läuft, ja, sich im Proton und Elektron endet.
Ja,
und das
ja
muss ja nun irgendwie klar werden. Mhm. Das heißt, jetzt müsste er ja eigentlich, Moment mal, je leichter das Teilchen ist, umso stärker die Kopplung. Ja, das leuchtet ein, das ist richtig. Und je schwerer die Masse, je größer die Masse ist, umso, naja klar, dann läuft das eben, wenn es bei einem Zerfall läuft, das von geringerer innerer Kopplung zur ganz starken Kopplung.
Ja, ja. Gut, also jetzt geht es also los, Einleitung. Das Konzept der Gravitation.
Eine Einheit, fragt, woraus besteht ein Elementarteilchen, es besteht aus.
Ja, ja.
Und das sagt Heisenberg, das ist von vornherein Unsinn.
Ja, ja.
Nicht? Zu sagen, es besteht aus, besteht gar nicht aus.
Ja, ja.
Allerdings muss, das hätte man eigentlich, das müsste man Heisenberg mal klar machen. Er darf sich, darf hier nicht stehen bleiben. Er muss sagen, besteht aus,
bezogen auf was, ja.
Bezogen auf was, elementar bezogen auf was, das muss dazu gesagt
ja, ja,
werden.
Ja, ja, ja. Ja, also,
Also diese Sache würde Heisenberg für rundweg naiv halten.
Ja, ja,
es ist auch ein bisschen, naiv, denn.
Ja, es ist auch ein bisschen banal. Ne?
Denn, denn einfach so, ja Gott, besteht aus, wie können wir es zusammensetzen, wie ja ist es machbar?
Ja, 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 ja.
Das ist genau was das sehen. Das ist ja egal, diese Sachen sind trotzdem mal ganz anlegen.
Die Quantisierung,
die Grundgrößen
haben Sie doch auch da drin.
Das ist allerdings in diesem Spektrum der überhaupt möglichen Energien, die es
ja
gibt, ja, nicht in der Massenformel.
Ja.
Ja, praktisch, ich habe ja erst dieses Spektrum, Sie haben das sicher in Erinnerung, das war dann die Masse, die das auch Energiemasse sein kann, gleich einer Konstante μ mal vierte Wurzel aus einer geraden Zahl,
ja,
dividiert durch die Quadratwurzel aus der zugehörigen etwas kleineren ungeraden Zahl,
ja,
mal einem Ladungsanteil.
Mhm,
nicht? Ja. Das ist auch um dieses Eta dann drin,
ja,
die Pi durch vierte Wurzel aus
ja, ja, ja,
durch Bio 4 und so weiter, das haben wir noch in Erinnerung.
Ja, ja.
Gut. Aber diese konstante μ ergibt sich, das kann direkt hergeleitet werden, das Quadratwurzel aus Ch durch Gamma. Nicht CH quer, sondern CH durch Gamma.
CH, ne, das ist das ja. Ja.
Das ist genau
das ist ja sein Endquadrat hier.
Ach ja. Das ist einartig, ja, das ist auch ein sehr großer Wert,
ja,
der nicht real ist.
Ja.
Aber das finde ich ja interessant. Die Russen nennen sowas übrigens ein Maximon.
Ja, es hat ja wohl die Masse 10 hoch minus 5, kommt wohl noch, 10 hoch minus 5 Gramm.
Ja, das sind so 10 hoch minus 5 ist, Gramm, das weiß ich jetzt.
Ja,
irgendwie sowas war das. Ja, ja, das
also ist ein großes Vieh.
Ja, ja, das ist ganz interessant. Also
ja, also dies ist das Analogon zu der Dirac-Schwinger-Beziehung bezüglich der elektrischen Ladung klein e und der magnetischen klein f-Ladung, nämlich ef durch c gleich h quer.
Sofern es überhaupt eine magnetische Ladung gibt.
Ja.
Und da es unter Umständen diese Ladung gar nicht geben kann,
ja,
ja, ist diese Formel für e falsch.
Ja. Naja, ich weiß auch
das
nicht.
Das ist das Spielchen, was wäre wenn. Wenn es eine magnetische Ladung gibt, ist die Sache okay.
Ja. Schon früher hat der Motz 1962 gezeigt,
diese Zahl μ gleich Wurzel aus ch durch Gamma hergeleitet wird.
Ja.
In der Herleitung, dann zunächst mal etwas unbegrenzt, das steht nämlich im Nenner, nachher das Quadrat, also eine Zahl, also 4, plus das Quadrat eines Sinus von etwas. Ja, da sind ganze Zahlen drin, Naturkonstanten.
Ja.
Nicht? Und nun, und eine elektrische Ladung ist auch drin, nicht wahr? Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder es gibt ein elektrisches Kontinuum.
Ja.
Nicht? Dann würde der Sinus, wie war denn das? Der würde dann auf jeden Fall zu Null werden. Nicht? Oder aber es gibt Elementarladungen. Nicht? Die beiden Möglichkeiten sind hier überhaupt nur da.
Ja.
Im Fall der Elementarladung muss aber das Ganze, weil ja
Wie war denn das? Nee, Moment mal, der Sinus wurde da beim Fall des Kontinuums 1, ja?
Mhm.
1 ist aber der Wert, den das Quadrat eines Sinus überhaupt maximal so erreichen kann.
Ja.
Das steht im Nenner. Nun muss aber die Masse, die Natur ist ja so geartet, dass immer die tiefstmöglichen Niveaus erreicht werden. Also auch Elementarteilchen oder überhaupt Energiemassen, wenn die quantisiert sind, die werden sich grundsätzlich so einspielen, dass der kleinstmögliche Wert stabil bleibt.
Ja.
Nicht wahr? Niemals irgendein beliebiger Wert darüber. Mhm. Um nun aber den kleinstmöglichen Wert zu bekommen, muss praktisch der Nenner des Bruchs, der Zähler ist ja sowieso eine Konstante, muss der Nenner des Bruchs den größtmöglichen Wert haben. Das heißt, er muss auf den Maximalwert schlechthin laufen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, haben Sie irgendwelche Massen, die größer sind als der Minimalwert, der sich auf jeden Fall einstellt. Denn jede Anregung klappt sofort immer im Grundzustand geringster Energie zurück.
Moment, das Fenster ist jetzt aufgesprungen, ich muss mal zumachen.
Sie verstehen aber, wie ich das meine.
Ja.
Nicht? Also, der Maximalwert, ich muss also sagen, aufgrund dieses Prinzips, nicht, das eigentlich auch im Grunde auf so eine Art der zweiten thermodynamischen Hauptsatz hinausläuft.
Ja,
hier ist das immer erfüllt, denn immer versuchen die Natur von selbst die tiefstmöglichen Niveaus zu erreichen.
Nicht wahr? Woran liegt das? Wie kann man das einsehen?
Naja.
Es hängt nicht mit der Ausdehnung des Universums zusammen oder eigentlich dann schließlich doch über die Entropie.
Vielleicht doch.
Nicht? Ja,
nicht über denn wenn wir die Entropie, das Wachstum als überhaupt die Fortsetzung der Zeit annehmen.
Ja.
Aber das ist so eine ganz, ganz fundamentale Sache.
Ja.
Das heißt, ich muss jetzt eine Extremalforderung stellen. Ich muss sagen, meine Masse muss in der Spektralterms, ja, die Feldmasse oder Ponderables, ist egal, kann immer nur den Minimalwert haben. Das heißt, wenn ich mir die Formel ansehe, dann erreiche ich den Minimalwert nur auf eine einzige Weise, dass nämlich der Nenner des Bruches zum Maximum wird. Der Maximalwert ist aber überhaupt nur dadurch zu erreichen, dass das Quadrat des Sinus den Wert 1 erreicht.
Ja.
Nicht wahr?
Dieses,
wenn ich sage Sinusquadrat von dem, was kommt, gleich 1,
ja,
dann habe ich jetzt grundsätzlich das nur in zweierfacher Weise, kann ich das erreichen, indem ich entweder sage, dass die elektrische Ladung gegen 0 geht, oder aber, wenn sie nicht gegen 0 geht, wenn ich also genau weiß, es gibt eine Elementarladung, dann kann ich daraus, aus der Bedingung Sinusquadrat so und so gleich 1, ich weiß das jetzt nicht auswendig, kann ich die Elementarladung errechnen. Verstehen Sie es?
Ja,
indem
ja,
ich jetzt für die Quantenzahlen, die drin auch die kleinstmöglichen Werte, nämlich die Werte 1 ansetze.
Ja.
Dann habe ich ja überhaupt das Minimum der Ladung schlechthin, aber noch nicht den Wert 0, den ich ja ausschließen muss. Und jetzt kann ich den Arcosinus von, erstmal kann ich die Wurzel ziehen, den Sinus gleich plus minus 1. Der Arcosinus davon wäre dann plus minus Pi halbe. Jetzt tritt aber die Elementarladung im Quadrat auf und ich weiß, die muss eine physikalisch reelle Größe sein.
Ja.
Ich muss also den negativen Zweifel ausklammern, weil das dann imaginär wird.
Ja.
Und nun habe ich eine Bedingungsgleichung für die Elementarladung, die allerdings um 0,18% über dem Messwert liegt. Ich kriege nämlich für die Elementarladung jetzt raus, E gleich, ich nenne es hier Epsilon in dem Fall, gleich 3 durch, Moment, es kann sein, dass ich da jetzt so genau das, erst kam es 3 durch 4 Pi Quadrat mal die Quadratwurzel aus, wie war denn das, Moment, ach, das ist, das ist da jetzt kein, na, es ist ja auch egal, die Quadratwurzel, das lief dann auch darauf raus, H durch einen Raumwellenwiderstand, und einer Zahl A. Diese Zahl A, das ist eine dimensionslose Zahl, die muss nun bestimmt werden, und nun muss man dazu die Gleichungen berücksichtigen, die viel früher entstanden sind, als ich versuchte, die Gruppen und die Tensoren des elektromagnetischen und gravitativen Relativitätsprinzips zu synthetisieren.
Ja, ja.
Da erscheint nämlich diese Zahl A, und zwar kann man nun sagen, jetzt wird die Sache ganz transparent, dass die zwei Vektoren, die hier früher auftraten, praktisch die Kanten eines Quadrates bilden. Ja? Und dann für die Diagonale, die ist denn, entspricht der, nachher der Wurzel aus 2, und das ist dann diese Zahl A, wo ich die Wurzel aus 2 setze. Und wenn ich nun dafür Wurzel aus 2 einsetze für A, nicht, dann bekomme ich eine Zahl, die bei 1, wenn ich das ausrechne, das liegt denn bei 3 durch, war es wirklich 4 Pi Quadrat, ich weiß es jetzt nicht, oder 3 durch Pi Quadrat oder irgendwie mal Wurzel aus H quer durch Groß R. Eine ganz einfache Formel ist.
Ja, ja.
Und zwar liefert die nun numerisch den Wert 1,604 bei 10 hoch minus 19 Coulomb. Nicht? Also es liegt ganz dicht mit der Elementarlaut, liegt etwas höher. Und nun war die Frage, warum liegt dieser Wert höher?
Ja.
Nicht? Hier wird und zwar um 0, um 1/8%. Nicht? Nun ist es so, dass ich auf dem Standpunkt stehe, natürlich, ich meine, Dürre hat recht, ist besser, man versteht einen Zusammenhang und hat nicht so saubere numerische Werte. Wenn aber die numerischen Werte einfach zu stark abweichen, dann habe ich eben den Zusammenhang nicht richtig begriffen. Dann ist eben was grundsätzlich falsch an der ganzen Geschichte. Und nun war natürlich die Frage, was ist diese Ladung Epsilon plus Minus? Kommt ja auch das doppelte Vorzeichen raus, wenn eine Wurzel gezogen wird, ist klar, ja. Aber was fehlt daran, was ist hier dran falsch? Und da kommt man dann, sodass die reduziert werden muss. Und zwar, das kann man aber erst lernen, wenn man sich überlegt, was diese Elementarladungen, diese elementar geladenen Partikel, was die eigentlich sind. Man kommt dann dazu, dass das mit man das Ladungsfeld, dass diese Ladung überhaupt als ein Ladungsfeld aufzufassen ist, das aus mehreren Komponenten besteht. Und dann kommt nämlich die Quadratwurzel aus dieser Zahl Eta, nämlich aus Pi durch vierte Wurzel oder 4 plus Pi mit 4 rein. Ja? Und dann kommt dieser Term, ich hatte mit Theta abgekürzt, kommt dazu, Theta, das ist ja dann, wie war das, 5 mal die Wurzel 5 Eta plus 2 mal Wurzel aus Eta plus 1 und Eta ist Pi durch 4 durch 4 plus Pi hoch 4. Und das kommt nun dazu, man muss Epsilon tritt dann immer auf als wirkliche Ladung, die wirklich nach außen erscheint, denn es hat ja keinen Zweck, eine Ladung zu untersuchen, die zum Teil interner Natur ist, die ja messtechnisch nie erfassbar ist.
Ja.
Ich muss ja die Ladung haben, die nach außen wirkt, die ein äußeres Feld macht. Ja? Und da muss dann Epsilon plus Minus mit der Wurzel aus 2 Theta multipliziert werden. Und dann bekommt man nachher tatsächlich eine Beziehung, dass dies war dann plus minus 3 durch 4 Pi Quadrat mal Wurzel aus 2 Theta H quer durch Groß R.
Ja.
Das ist die ganz saubere Formel für die Elementarladung. Nicht wahr? Und nun sah es jetzt so aus, wie wenn die Formel nicht so ganz stimmen würde, weil der Wert der Elementarladung neu gemessen ist. Der jetzige neue Wert liegt etwas tiefer. Aber die Lichtgeschwindigkeit wurde auch etwas anders bestimmt. Und das Wirkungsquant auch. Und wenn ich jetzt den neuen Wert aus CERN für Wirkungsquant und für die Lichtgeschwindigkeit, also Raumwellenwiderstand einsetze, dann kriege ich ganz astrein auch die neue Elementarladung.
Haben Sie aber Glück gehabt.
Ja, das funktioniert mit der Elektronenmasse übrigens auch.
Ja.
Die Elektronenmasse ist auch neu bestimmt worden. Das sind nicht mehr 0,511 Elektronen-Megavolt, sondern 0,511 0034. Wenn ich nun aber in unserer Massenformel das Elektron impliziere, da steht dieser Faktor μ vor, das ist doch dann die vierte Wurzel aus Pi mal dritte Wurzel aus 3 Pi Gamma H quer mal Wurzel aus CH quer durch, und Sie kennen ja das doch, nicht? Wenn ich hier jetzt aber die neuen Konstanten einsetze, nämlich den neuen Wert H, den neuen Wert der Lichtgeschwindigkeit, dann das kann man dann ganz generell machen, wenn Sie das jetzt in Relation setzen zu den früheren Werten, dann müssen Sie, um die neuen Werte zu erhalten, ganz einfach den neuen μ-Wert mit 0,9999145 multiplizieren. Das habe ich das gemacht. Also pauschal kann man das machen, weil diese ganzen Konstanten ja zusammengepasst sind. Die zahlentheoretische Funktion hängt davon ja nicht ab, die da abhängt. Und wenn Sie das jetzt machen, dann verwandelt sich der ursprüngliche theoretische Wert von 0,5110406. In den astreinen viel besseren neuen Wert durch die neuen Messungen von A quer und so in 0,5110034. Nicht? Also das ist ein viel besserer Wert. Und das fand ich eigentlich sehr ermutigend, weil das nämlich in beiden Fällen funktioniert. Es funktioniert sowohl bei der Elementarladung als auch bei der Elektronenmasse.
Sagen Sie,
woraus ich jetzt natürlich schließe, dass wenn das so ist, dann hauen diese Formel unter die allen Umständen hin. Denn wieso habe ich erst einen theoretisch etwas schlechteren Wert bezogen auf die neuen Messungen, der sich aber sofort korrigiert, und zwar in einer glänzenden Weise, wenn ich die viel präziseren Messungen der übrigen Naturkonstanten einsetze. Das ist nämlich nicht, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, also das ist mal klar.
Ja, also das habe ich ja auch schon gleich gesehen für mich, als ich für Sie damals diese Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante